Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner. In der heutigen Podcast-Folge geht's wieder mal futuristisch zu. Er befasst sich mit Zukunft und er ist heute mein Gast. Herzlich willkommen, Trend- und Zukunftsforscher Marcel Aberle.
Hallo Tatjana.
Lieber Marcel, stell dich doch bitte unserer Podcast-Community mal ganz kurz selber vor. So Dinge, die man wissen sollte.
Gerne. Mein Name, ja, Marcel Aberle, wie du schon erwähnt hast. Wie man am Namen vielleicht auch erkennt, komme ursprünglich aus Stuttgart, lebe seit, ja, schon 13 Jahren in Wien, beschäftige mich schon, ja, über 20 Jahre mit dem Thema Innovation, Zukunft und Strategie. Habe zuletzt das Zukunftsinstitut in Österreich geleitet, über 3 Jahre, und ja, bin jetzt auch schon gut über 2 Jahre selbstständig in dem Bereich unterwegs.
Und du hast ein Buch geschrieben.
Genau.
Also das heißt, ich zeige das mal her, Zurück in die Zukunft heißt es. Wir können uns ja alle noch an den Film erinnern. Du, in deinem Buch Zurück in die Zukunft geht es auch um Zukunftskompetenz.
Ja.
Also was macht mich denn Future Fit, beziehungsweise was konkret braucht man denn da dafür? Brich das mal runter.
Ja, es sind im Endeffekt, ich sage mal, 2 Elemente. Einmal Mindset-Themen, ja, also dass ich allein schon mal verstehe, diese Zukunftsbilder, die unser Verstand ja jeden Tag erzeugt. Das macht er ja automatisch, ja, der erzeugt die ganze Zeit Zukunftsbilder. Das ist eigentlich mit die Hauptaufgabe sogar von ihm, weil auf Basis diesen Bildern wir unser Handeln in der Gegenwart gerechtfertigen. Ja. Und schon mal zu verstehen, dass eben diese Bilder wahnsinnig großen Einfluss haben auf mein Handeln in der Gegenwart und dass ich eben mit diesen Bildern achtsam umgehen muss, das ist schon mal ein wichtiges Thema. Also es ist wirklich ein Mindset-Thema. Es ist auch wichtig.
Aber stimmt das auch für alle Altersgruppen? Ich überlege jetzt gerade, es gibt doch immer wieder den Vorwurf, wenn man ein gewisses Alter, zum Beispiel 50, überschritten hat, dass die Menschen dann sagen, mein Gott, der lebt nur noch, der Opa lebt nur noch in der Vergangenheit. Also wird es im Alter dann weniger an Zukunftsbildern, die wir produzieren?
Ja, also ich weiß, es ist eine gute Frage, ob es am Alter liegt. Was man generell merkt und sagen kann, dass uns Menschen es einfach leichter fällt, Bilder aus der Vergangenheit aufzuwärmen. Und selbst wenn die nicht mal so toll sind, wie die Anstrengung, ja, zu tätigen, neue Zukunftsbilder zu imaginieren. Ja. Deswegen tendieren wir halt immer gern zu den alten, weil das tun wir gern aufwärmen. Ja. Das ist wie eine Pizza, die also tust du einfach
remastered
auf. Genau, da weißt du, was du kriegst. Du weißt, es ist auch nicht so gut wie eine neue, aber es ist weniger Aufwand.
Ja, ja, genau, das stimmt ja auch der Satz, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit, weil genau, ich kann sie ja noch überspeichern dann.
Genau, genau. Und es sind schon viele Mindset-Themen, aber es geht eben auch um Tools und Methodologien und Verständnisse. Ja? Also wie entwickeln sich Trends zum Beispiel? Ja? Also ein Trend entwickelt sich ja nie linear. Es gibt ja immer Trend, Gegentrend, daraus entsteht eine Synthese. Wie kann man mit Szenarien arbeiten? Ja? Also auch allein schon die Erkenntnis, nicht von der Zukunft zu sprechen, sondern von Zukünften zu sprechen.
Okay.
Ist ja zum Beispiel auch interessant, die Amerikaner sprechen ja von Futures Literacy. Wir sprechen von Zukunftskompetenz, weißt du? Und das brauche ich jetzt dir nicht erzählen, Sprache bildet Realitäten. Ja, wir müssten es ja eigentlich Zukünftekompetenz nennen. Ja? Also allein zum Verständnis, dieses Verständnis schon zu haben und es auch aktiv zu nutzen und sagen, okay, es gibt nicht die eine Zukunft, sondern es ist am Ende des Tages eine Entscheidung auch immer.
Zukunft, also jetzt gib uns doch mal eine Idee über deine Wolken. Welche Wolken hängen über deinem Kopf? Welche Zukünfte hast du? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir beide Wimbledon in diesem Leben gewinnen, also diese Wolke ist, glaube ich, geplatzt, falls wir das jemals wollten.
Ja, ich wollte immer Fußballprofi werden.
Wirklich? Ja. Also gut, vergiss es, wird auch nichts. Aber welche Wolken begleiten dich da?
Im Moment? Also für mich ist wirklich im Moment gerade das Thema Zukunftskompetenz eine Riesengeschichte. Und deshalb haben wir auch das Buch geschrieben, Zurück zur Zukunft, wo wir sagen, hey, im Moment ist die Zukunft einfach kein Hoffnungsraum mehr. Wenn wir uns ehrlich sind, es hat ja keiner mehr Bock auf Zukunft, oder? Also ich habe letzten Vortrag gehalten, da hat ein Teilnehmer zu mir gesagt, Herr Aberle, wenn ich morgens aufstehe und die Zeitung aufschlage, ja, da würde ich am liebsten direkt einen Wodka trinken. Ja? Also es hat ja keiner mehr Bock. Ja? Aber wir müssen uns einfach wieder mit Zukunft auseinandersetzen. Und wir müssen uns wieder auseinandersetzen damit, wo wollen wir denn eigentlich hin? Ja, also wie sollen
ja, vor allem auch mit welcher? Mit meiner unmittelbaren, mit meiner mittelbaren, mit der nach
genau.
meinem Tod? Welche Zukunft ist
ganz
es denn,
genau, die wir werken? Ganz genau. Und daher ist mir und auch meinem Co-Autor, dem Markus Iovceva, gerade dieses Zukunftskompetenzthema so wichtig. Das Spannende ist ja, dass die UNESCO Futures Literacy zu einem der wichtigsten Kompetenzen fürs 21. Jahrhundert ernannt hat. Also das
also
ist ja wirklich
das
eine Aussage.
Konkret machen. Es gibt den Heinz. Der Heinz ist jetzt deiner Analyse nach völlig zukunftsinkompetent.
Ja.
Inkompetent. Mhm. Was muss jemand haben, dass man sagt, also lieber Freund, jetzt bist du nicht future fit. Mhm. Was ist es? Machen wir es mal von der Negativselektion.
Ja. Also ich würde wirklich damit anfangen zu sagen, hey, schau mal, es gibt nicht die eine Zukunft, sondern es gibt mehrere Zukünfte.
Okay. Ja? Also das begriffen zu haben.
Das mal wirklich begriffen zu haben und sagen, okay, hey, du musst in Möglichkeiten denken. Mhm. Die Zukunft ist ein Möglichkeitsraum. Und das Nächste, was ich glaube, was auch ganz wichtig ist, was ich auch immer wieder spüre, also es gibt so dieses Bild, man hat irgendwie das Gefühl, man steht halt in einem Tunnel und da rast ein Zug auf einem zu und das ist irgendwie die Zukunft. Mhm. Ja? Und die kommt halt aus Asien, aus Amerika und ist voll mit Krisen und man kann nichts machen.
Der Vorteil ist, in Österreich kommt sie später.
Ja, genau.
Die ÖBB kommt später.
Wer war das? Der Gustav Mahrer, der hat immer gesagt, oder? Wenn die Welt untergeht, ziehe ich nach Wien.
Da
hat es 50 Jahre später. Ja. Also auch mal das Verständnis zu sagen, hey, schau, Zukunft ist im Endeffekt eine Entscheidung. Also Zukunft entsteht dann, wie du dich entscheidest, auf diese Trends und Krisen im Außen zu reagieren. So entsteht im Endeffekt deine Zukunft. Also man kann natürlich nur da hocken und zu motzen, früher war alles besser, oder man kann sagen, okay, welche Möglichkeiten entstehen denn daraus und was ändert denn sich und was kann ich dazu beitragen? Ja?
Also das heißt,
so eine Haltung, dass
der
Heinz mal eine andere Haltung hat. Ich glaube, das ist mal Schritt Nummer eins, weil ansonsten passiert mal gar nichts, ja, weil dann man nörgelt und der andere nörgelt auch, die Zeitungen nörgeln, die Medien nörgeln, alle nörgeln, ja, da passiert nichts. Ja. Also wenn wir mal die Haltung vom Heinz haben, dann können wir mal über Methoden sprechen, ja, und sagen, okay, lieber Heinz, also mit was beschäftigst du dich eigentlich? Was ist denn dein Job? Ja, was machst du auch gerne? Ja?
Der optimiert Prozesse, der schaut, dass mehr Arbeit in weniger Zeit passiert.
Genau, ja, dann perfekt, Heinz, dann schauen wir uns ins Außen, schauen wir uns die Trends an, da haben wir zum Beispiel künstliche Intelligenz, dann schauen wir an, wie kann der Heinz mit künstlicher Intelligenz seine Prozesse zum Beispiel noch mehr optimieren.
Das heißt aber, er muss, also technischer Analphabetismus funktioniert nicht, weil Future Fitness, da sollte Heinz jetzt nicht irgendwie dann motzen.
Also mittlerweile muss man ja sagen, gerade jetzt bei der KI, also im Endeffekt musst du ja mit den Dingern nur reden können. Mhm. Ja? Also das ist ja das Spannende. Also viele reden ja schon so von, dass eigentlich irgendwie jeder wird quasi irgendwie zum Scientist mit den KIs, weil du musst ja kein Mathematiker mehr sein, der Heinz muss auch kein Technikgenie sein, der muss auch kein Physiker sein, sondern der muss einfach mit den Dingern reden. Ja? Mhm. Das ist ja das Spannende eigentlich.
Aber trotzdem muss er prompten lernen, er muss trotzdem sich überlegen, wie er Dinge formuliert, das geht ja dann nicht so wie es aus.
Ja, im Moment musst du noch viel prompten lernen, aber ich bin überzeugt, das dauert immer lang, da musst du einfach mit den Dingern ganz normal reden.
Okay.
Und dann musst du auch gar kein Riesen-Prompt-Ingenieur mehr sein.
Jetzt sag uns mal, wie ist denn das mit dem Trend? In meiner Jugend hat man gesagt, bei Mode, also zwei sind eine Gruppe, drei sind ein Trend. Ab wann ist denn was ein Trend? Also wenn zwei Karottenhosen tragen, okay, das ist noch unsicher, aber ab bei dreien, dann
ist das ein Trend. Spannend, das habe ich noch gar nicht gehört, wieder was gelernt. Naja, also das Problem ist ein bisschen in dieser ganzen Trend- und Zukunftswelt, dass es gibt keine offizielle ISO-Norm, weißt du, wie, wo man sagt, hey, das ist jetzt ein Megatrend und das ist das, da hat jeder ein bisschen so seine eigene Norm und das ist auch echt ein bisschen ein Problem. Also es gibt mittlerweile so ein paar Verbände, da habe ich letztens auch ein paar getroffen und zu denen habe ich auch gesagt, bitte, als allererstes macht's keine Veranstaltung oder definiert mal die Sachen, was ist genau ein Trend, was ist ein Megatrend und so weiter. Ich glaube, das wird der ganzen Branche unheimlich helfen. Mhm. Ja. Also grundsätzlich, ich mag die Beschreibung und es ist auch der, mit der ich arbeite und es ist auch die, wo ich nutze jetzt in Bezug auf Kunden, dass wir quasi vom Gleichen reden, wo wir sagen, hey, ein Trend ist eine Änderung in den Values und Needs, also in den Bedürfnissen, ja, die getrieben sind durch gewisse Mächte. Das können Technologie sein, das können gesellschaftliche Megatrends sein, also es gibt eine gewisse Kraft, die das treibt und die sich schon in verschiedensten Industrien in Form von Innovationen manifestiert haben. Also man kann das schon merken. Ja. Also wenn man quasi das Dreieck versteht zwischen, sag ich mal, Megatrends, mhm, also den Forces, die was treiben, den konkreten Innovationen, mhm, die es schon gibt, ja, also da hat sich dieser Trend, sag ich mal, schon manifestiert. Das sind Produkte, Services, Erlebnisse, die die, mhm, Menschen gerne kaufen. Und wenn man quasi versteht, warum kaufen die Leute das Produkt? Ja? Also wenn man dieses Dreieck versteht, ja, dann versteht man quasi auch, was wollen die Menschen denn? Was haben sie schon, ja, und was werden sie wollen? Okay. Und das ist auch quasi die Erklärung für einen Trend, ja, also wo diese drei Dinge zusammengekommen. Es gibt eine Macht, es gibt konkrete Manifestationen und es gibt quasi eine Änderung in den Bedürfnissen. Und dann, wenn man das sieht, dann spricht man von einem Trend.
Wenn man das sieht, dann spricht man vom Trend, heißt auch wieder immer vom Nabel des Menschen ausgehend, klarerweise. Also nicht von, ja, oben angeschaut, sondern von ihm. Ja. Also wenn ich jetzt diesen sogenannten USP hernehme, die Unique Selling Proposition, ja, wird es nicht mehr langen, denn drei Handys nebeneinander hingelegt, ja, telefonieren kann ich mit Huawei, telefonieren kann ich mit Apple und auch, ja, mit Samsung. Ja. Wenn ich mir aber überlege, wie sind diese Marken emotional aufgeladen, also die Emotional Selling Proposition, dann werden die Grafik-Junkies und die Fotografierer sagen, Huawei ist mein Gerät, die Apple-Community hat aufgrund von Konnektivität einen anderen Grund und Samsung wieder. Also es geht dann immer aus der Sicht, auch in der Trendforschung, des, was bringt es dem Kunden und wie ist es für ihn aufgeladen?
Absolut, okay, absolut. Also ich bin auch gar kein Fan, also es gibt ja ganz viele Trend- und Zukunftsforscher, wenn man genau hinschaut, ganz ehrlich, Tatjana, das sind reine Technologieexperten. Mhm. Ja? Die hocken sich hin und sagen, hey, in 10 Jahren kann die Technologie das und deshalb wird alles so sein. Ja? Aber sie vergessen einfach den menschlichen Aspekt. Ja? Also es gibt einen schönen Newsletter, der nennt sich New World, Same Humans. Ja? Mhm. Der beleuchtet quasi die Technologie und bringt es aber auch immer wieder im Kontext unserer menschlichen Bedürfnisse, weil die ändern sich ja nicht großartig, die Grundbedürfnisse. Ja? Ja. Und deshalb muss man das immer in diesem Kontext betrachten, weil ansonsten verliert man sich völlig. Ja? Und man erschätzt auch, also auch da nochmal, welche Auswirkungen wir auf die Zukunft haben, weil im Endeffekt sind wir diejenigen, die entscheiden, wie man mit den Trends umgehen. Wir entscheiden, welche Produkte wir kaufen. Wir entscheiden, wie man mit den Technologien umgeht.
Macht man dich zum Megatrend oder, ja, nicht?
Okay. Genau, das ist unsere Entscheidung.
Und jetzt habe ich in einem Unterkapitel in deinem Buch gefunden, denke das Undenkbare. Also das ist ja schon mal ein Paradoxon in sich. Und dann, ja, wie soll, ja, das überhaupt gehen? Denn welche Denkverbote oder Tabus sollen wir gesellschaftlich deiner Ansicht nach aufbrechen? Das ist ja auch so, wir können in der Medizin heute Dinge, die wir wahrscheinlich noch nicht dürfen, wir könnten sie aber. Dann ist die Frage, wenn wir sie können und es dürfen geklärt haben, soll man es dann überhaupt? Also in welche Richtung geht denn, denke, ja, das? Gib uns ein Beispiel.
Ja, also da geht es darum, die Leute einfach und Unternehmen darum zu ermutigen, wirklich mal darüber nachzudenken, wie sieht denn eigentlich das optimale Produkt aus? Mhm. Oder wie sieht denn die optimale Entwicklung meines Unternehmens aus? Wie sieht denn die optimale Industrie aus? Ja? Also, dass man das ein Stück weit rumdreht. Also, ich kann ja auf die aktuellen Trends schauen und überlegen, welche Opportunities, mhm, daraus entstehen. Das nennen wir Wirklichkeitssinn. Ja? Aber ich kann es ja auch umdrehen und sagen, hey, wie wäre denn eigentlich etwas optimal? Ja? Der Edward de Bono, der Kognitionswissenschaftler, hat ein schönes Bild gezeichnet. Er hat gesagt, wenn man sich einen Baum vorstellt, ja, und also die Erde, das ist quasi die Gegenwart und der Untergrund ist die Vergangenheit und der Baum ist quasi die Zukunft, mhm, ja. Und er sagt, wenn du da jetzt eine Ameise hinsetzt und lässt die Ameise, die kennt die Trends in der Gegenwart und kennt quasi historische Entwicklungen, was ja auch wichtig und spannend sind, und du lässt dann jetzt die Ameise hoch in den Baum laufen, quasi in die Zukunft, ja. Und irgendwo da oben im Baum, da ist jetzt das super tolle Produkt, ja. Und er sagt, dass die Ameise jedes Mal die richtige Entscheidung trifft. Also die Ameise muss ja immer entscheiden, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Und er sagt, dass die Ameise jedes Mal richtig abbiegt, um, mhm, zu diesem tollen Produkt, mhm, zu kommen. Das kannst du mathematisch ausrechnen. Das ist eine ganz geringe, mhm, Wahrscheinlichkeit, ja. Aber er sagt, wenn du die Ameise nach oben setzt und zeigst der Ameise das Produkt, dann gibt's nach unten nur einen Weg. Dann gibt's nach unten nur einen Weg. Und deshalb ist es auch eben wichtig, und deshalb, ich sage auch, weil beide Zugänge sind wichtig, deshalb ist es auch wichtig zu sagen, okay, wie wäre es denn eigentlich optimal? Weil so hast du nämlich eine Chance, diese Systemsprünge in Industrien oder in Produktkategorien zu antizipieren.
Ich challenge das.
Bitte.
Du kennst Singapur und du kennst diese unglaublich tollen Garden by the Sea, diese Bäume, die es dort gibt, diese unglaublich futuristischen. Mhm. Wenn ich die Ameise jetzt da oben raufsetze, dann würde die das natürlich niemals als Baum erkennen. Kann aber sein, dass sie aus der Erde kommt, sich da voll auskennt, aber das, was man dann futuristisch gemacht hat, sie gar nicht, also es gibt dann für sie nicht nur einen Weg hinunter, weil sie es gar nicht als Baum erkennen wird. Ja. Was dann? Und das geht uns ja auch so.
Ja, also bei dem Beispiel geht es ja einfach nur um ein Grundprinzip, sich mal das Optimale vorzustellen, das Ziel vorzustellen.
Also eigentlich, du und redest dann, von der Regnose versus Prognose.
Genau, oder Forecasting und Backcasting. Mhm. Also das Spannende ist ja, wir machen das Backcasting oder Regnose, das hört sich ja so kompliziert an. Jeder denkt so, oh, aber was redet der am Baum und Ameis? Im Endeffekt, wir machen jeden Tag Backcasting. Mhm. Wir haben uns hier verabredet und haben gesagt, um 11 Uhr sind wir hier. Mhm. Und auch das haben wir Backcasting gemacht. Ja. Ich habe überlegt, wann stehe ich auf, wann frühstücke ich, nutze ich die Bahn oder nutze ich das Auto, wann muss ich, welche Bahn muss ich nutzen, damit ich rechtzeitig da bin. Jeden Tag machen wir Backcasting. Jeder Urlaub ist Backcasting. Mhm. Weißt du, also das ist eigentlich vom Prinzip nichts Neues. Jeder, ich finde es immer so interessant, jeder Arbeitstag ist im Endeffekt gepackcastet, ja, wann muss ich die Präsentation machen. Aber wenn man dann ins Meeting geht und über Innovation und Zukunft spricht, dann ist das plötzlich, ah, das ist
so schwierig. Aber immer davon ausgehend, es geht optimal aus. Denn die Regnose geht ja davon aus, du stellst dich quasi an das bereits erreichte Ziel und blickst, Philipp Blom hat mir das mal schön erklärt, blickst zurück an den Anfang, was war genau wie deine Ameise jetzt der optimale Weg.
Genau, das ist richtig.
Wenn aber man davon ausgeht, dass der häufigste, also jetzt sehr übertrieben formuliert, der häufigste Satz am Friedhof ist, das geht sich sicher aus, dann ist das Backcasting, also weißt du, dann ist es nicht ganz so glücklich.
Also deshalb musst du eigentlich beides machen. Ja? Wir sprechen ja im Buch dann auch von der synoptischen Organisation. Mhm. Also wir sagen, du musst schauen auf das aktuelle Entwicklungen, also auf aktuelle Trends, aktuelle Marktumfragen, aktuelle Bedürfnisse. Du nutzt quasi den Wirklichkeitssinn und überlegst, okay, was entstehen daraus für Opportunitäten? Ja? Also du musst schon agil sein und darauf reagieren. Aber nochmal, um diese Systemsprünge zu antizipieren, so nach dem Motto, wie soll es denn weitergehen, was ist denn der nächste Systemsprung? Da hilft dieses Backcasting, weil dafür, dann kriegst du ein Gefühl dafür. Ja? Also ich bin jetzt gerade aus dem Silicon Valley zurückgekommen. Ja?
Es ist noch so cool.
Es ist wieder cool.
Ist wieder cool. Cool.
Also ich würde sagen, mal im Keller. Genau, ich würde sagen, also, und das sagen sie auch selber, also AI und das Autonomous Driving, Silicon Valley ist back, ja. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, also ich bin mit so einem autonomen, also ich wusste schon, dass die dort fahren, ja. Ich wusste, dass das funktioniert, manche Sachen noch nicht so funktionieren, aber man kann das schon mieten, ja. Ich sag's dir, Tatjana, das funktioniert so unglaublich sehr gut. Cool. Du kannst keinen Block gehen, ohne dass du so ein Taxi siehst, weil ich habe gedacht, vielleicht sieht man mal irgendwo eins und vielleicht schaffen wir mit einem zu fahren. Nein, du siehst es an jeder Ecke.
Sehr cool.
Und dann steigst du da ein, und das Ding fährt los und du siehst dieses Lenkrad. Also das ist so weird.
Das ist so spooky.
Das ist so weird. Die ersten 5 Minuten und dann machst du irgendwie Fotos und ja, weißt du, die. Aber nach 5 Minuten fühlst du dich safe, weil du siehst am Display vorne, was das Auto sieht. Und dann merkst du, hey krass, der sieht ja 2 Blöcke nach vorne, 2 Blöcke nach hinten und alles um mich herum. Was da eigentlich passiert. Mhm. Das sieht jede Katze, jeder Hund und dementsprechend fährt er auch so smooth. Das ist unglaublich. Und nach 5 Minuten hockst du drin und denkst, geil. Mhm. Ja? So, um jetzt aber wieder zurückzukommen, diesen Systemsprung, den hat die deutsche Automobilindustrie, ja, meine Heimat, also sowas von
voll verpennt.
Verpennt und vergessen. Mhm. Und das meine ich eben damit. Solche Systemsprünge Dafür kannst du das Casting
gut nutzen.
Und
da sieht man aber, dass sie dann auch nicht übertragbar sind, weil es gibt ja viele Länder, wo man gefühlt 30 bis 50 Jahre hinten ist, wo man sagt, man könnte ja jetzt eigentlich die Erfahrung von denen nehmen zu, aber es geht dann oft gar nicht. Also da sieht man ja, es hilft nicht immer, es dann überzustülpen, weil die wieder einen anderen Weg gehen müssen.
Ja, es ist, da merkt man halt auch wieder, dass es schon ein starkes Kulturthema ist, weil die autonomen Taxis, das wird von Tech-Unternehmen gebaut. Google ist ein Tech-Unternehmen.
Ja, und für mich als Frau wäre es Optimum, sage ich da ehrlich. Ich muss keine Angst haben in der Nacht, ich muss keine Angst haben wegen Übergriffen. Also gerade für Frauen gibt es, glaube ich, viele Dinge, die da sehr cool sind, ohne Zweifel.
Für alle, die...
Die Taxi-Lobby wird es wahrscheinlich nicht ganz so sehen.
Sicher, ja, aber ich sag mal, ich denke mal an alle Menschen, die, sage ich mal, wenig Zugang zu Mobilität haben, ältere Menschen, Kinder, alles Mögliche. Also das ist wirklich spannend und es funktioniert wirklich extrem gut.
Kannst du uns mal eine Grenze ziehen oder eine Definition? Wo trennst du zwischen Prophezeiung und Prognose? Also ich meine, wir haben ja sowas wie Nostradamus und bald kommt wieder Silvester oder Baba Wanga und so weiter. Man sagt, ja, ist das nah. Die hat damals schon gesagt, dass der Putin einmarschieren wird. Und was ist denn Prognose und was ist Prophezeiung?
Prophezeiung ist ja sehr subjektiv. Ja, also das hat ja nicht wirklich ein Fundament. Das kommt ja auch stark aus der Religion. Ja. Prognose hat ein Fundament, im besten Fall ein wissenschaftliches Fundament, wo einfach nachvollziehbar ist, wie kommt er eigentlich zu der Prognose? Ja, also wie kommt er zu der Aussage? Also es hat ein anderes Fundament, es hat eine andere Herleitung. Ja. Und ja, aber ich muss ehrlich sagen, aus meiner Sicht ist, also für große Prognosen oder große Prophezeiungen, also à la, ich stelle mich jetzt hier hin und erzähle dir, wie 2050 aussieht, das ist aus meiner Sicht einfach nicht mehr seriös. Mhm. Auch die Zeiten sind vorbei. Wir leben einfach in so einer vernetzten Welt. Und keiner von uns weiß, was morgen passiert, gut oder schlecht.
Ja, vor allem passiert es ja schon, weil 2050 heute in Silicon Valley ist ja möglicherweise noch ahead zu 2050 in Wien. Also wer weiß, ob wir das dann alles haben.
Ja, also du weißt, also diese X- und Y-Events, also positive und negative Extrem-Events, die kann ja niemand prognostizieren. Mhm. Und dann haben wir halt diese Welt, die so connected ist. Ja? Also wir haben das ja jetzt gesehen, als dieser Containerschiff in diesem Suez-Kanal quer stand. Ja. Also plötzlich hat halb Europa Lieferschwierigkeiten.
Keine Halbleiter mehr.
Also das muss ja nicht mal, weißt du, das muss ja heutzutage nicht mal eine Pandemie sein. Allein sowas merkst du schon krass, was das für Auswirkungen hat. Und daher...
Ja, oder wo man sagt, also auch irgendwie Umkehrtrends nach Hiroshima und Nagasaki und Fukushima, hätte doch niemand gedacht, dass heute Atomkraft in Deutschland zur grünen Energie wird. Also das ist ja auch was, wo man sagt, echt, wow, was hat sich da gedreht? Ich habe das noch anders gelernt.
Ja, total. Und daher...
Aber also wenn du sagst Prophezeiung und Prognose, was ist dann für Unternehmen, was bringt die dann in eine Planbarkeit, in eine konkrete? Weil Prophezeiung ist es wahrscheinlich nicht, obgleich es immer noch Politiker gibt, die zu irgendwelchen Leuten gehen und viel Geld zahlen für. Aber was ist es dann?
Also aus meiner Sicht, die großen Prognosen, das lege ich keinen großen Wert drauf, da halte ich nicht viel davon. Es geht darum, wirklich sich aktiv damit auseinanderzusetzen und halt wirklich mal in Szenarien zu denken und sagen, okay, was kann passieren? Aber dann vor allem, und da komme ich wieder zu diesem Zug und zu diesem Gestaltungsraum, schon auch sagen, hey, wer sind denn eigentlich wir und was passt denn auch zu unserer Identität? Weil das Problem ist ja, wir leben in einer super diversen Gesellschaft. Das heißt, super diverse Bedürfnisse. Und dementsprechend hast du halt auch Möglichkeiten ohne Ende. Mhm. Und von dem her geht es auch immer mehr darum, für Organisationen zu sagen, hey, was passt denn eigentlich zu uns? Wer sind wir? Und was ist eigentlich auch eine Zukunft, auf die wir hinarbeiten wollen? Ja? Und dann schaue ich ins Außen und sage, okay, welche Trendentwicklungen passen denn da zu mir? Welche muss ich vielleicht irgendwie machen, weil sonst gefährden sie mein Business? Aber was sind auch diejenigen, die mir helfen, dieses Zukunftsbild, das ich habe, zu verwirklichen. Also wirklich aktiv in die Gestaltung zu gehen.
Und ist es für dich von den Warten her objektiv oder sind sie konnotierter Wirklichkeitssinn? Du schreibst im Buch auch vom Möglichkeitssinn. Mhm. Mich hat es so ein bisschen in der Literatur erinnert an die So-Seins-Dichtung und die Soll-Seins-Dichtung. Ja, ja. Also ist das jetzt wirklich ganz wertfrei, Wirklichkeitssinn und Möglichkeitssinn oder was ist was?
Ja, also ich meine... Realität ist immer ein Konstrukt. Mhm. Ja, und so ist es halt mit der Zukunft genauso. Das ist ja
aber gib uns ein Beispiel. Was ist für dich ein Wirklichkeitsding und was ist ein Wirklichkeitsding?
Also das, was ich vorher schon ein bisschen dargestellt habe, Wirklichkeitssinn ist wirklich, du schaust auf die aktuellen Trends. Mhm. Also du kriegst ja mittlerweile Trendreports ohne Ende. Ja, seit Corona haben die sich vervierfacht. Mhm. Das ist ja kein großes Thema mehr. Ja, du schaust ja auf aktuelle MAFO-Umfragen, du schaust auf, machst Kundenbefragungen, du redest mit deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, was die für Verbesserungspotenzial haben. Und dann schaust du, was entstehen daraus für Opportunities. Also das ist so der Wirklichkeitssinn, wo du sagst, du versuchst, ja, man kann es ja immer nur versuchen, so das Aktuelle aufzugreifen. Mhm. Du überlegst, was entsteht daraus. Und dann drehst du eben den Spieß um und sagst, okay, jetzt gehe ich mal in den Möglichkeitssinn und sag dann, wie wäre es denn eigentlich optimal? Ja? Also wie würde denn auch so ein Systemsprung aussehen? Ja? Wie kann ich mir das vorstellen? Wo will ich eigentlich hin?
In die geistige Gestaltung.
Genau, in die geistige Gestaltung. Und daraus entstehen auch Opportunitäten. Und das führst du quasi in der Strategie zusammen. Mhm. Und diese beiden Zugänge. Und daraus machst du dann die Strategie.
Welche aktuellen Trends verwundern dich aktuell, wo du sagst, also das habe ich mir nicht gedacht, dass das daherkommt?
Also in der Mode kommen ja alle Trends wieder. Ja? Also dass die Buffalos wiederkommen, das hätte ich nicht gedacht. Da habe ich auch gehofft, dass der nicht wiederkommt.
Die trägst du auch nicht?
Nee, aber die sind auch wieder gekommen. Ja. Ja.
Also sowas gibt es dann schon, wo du auch schmunzeln musst und sagst, echt, kommt das wieder daher.
Das kommt wieder daher. Selbst das hat es wieder geschafft. Ja.
Verdammt. Ja. Du, die 4Ks der Zukunft haben wir mal definiert als Kommunikation auf Platz 1. Kein Wunder, wir müssen irgendwie miteinander reden. Kollaboration, wie arbeiten wir miteinander? Da kommt der Agile-Faktor dazu, agiles Lernen, agiles Arbeiten. Kritisches Denken. Ja. Oh ja, es ist endlich wieder auch gefragt, der Mahner oder Warner im Team zu sein und Kreativität. Welche Bereiche kommen durch die KI von diesen 4Ks am stärksten unter Druck?
Ich würde sagen, die KI hat auf alle Auswirkungen, absolut. Also die kommen, es ist so eine Kombination. Also im Endeffekt kommen alle dadurch unter Druck, aber auf der anderen Seite enabled sie auch alle. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also was wir uns jetzt auch im Silicon Valley angeschaut haben bei Google, beim Google Evangelist. Und was ganz klar ist, also wir hatten jetzt diese Large Language Models, also wo du Text eingibst und kriegst Text zurück, ja, und jetzt geht es halt immer mehr in diese Agents, also diese Action Models, also dass diese Agents dann für dich Dinge erledigen, ja. Du sagst, du willst eine Reise und das Ding ist einmal trainiert und weiß dann ganz genau, aha, sie will ans Meer und sie will diese Sterne und so viel Zimmer und dann macht er das einfach, ja.
Du, ich habe gerade mühsamst wieder für Weihnachten meine Australien- und Neukaledonien-Reise mit Bookings und bist du fertig. Echt?
Ja, genau.
Also das steht vor der Tür.
Das steht vor der Tür. Also zum Beispiel kannst du anschauen, Expedia, die haben das zum Beispiel auch schon registriert und sagen, hey, keiner mehr will sich das zusammenklicken, ja, so wie du es jetzt beschreibst, sondern du willst einen Agent, der das eigentlich für dich erledigt und dann machst du den Julius Caesar, ja, mag ich oder mag ich nicht. Und von dem her werden alle Kategorien, die du aufgezählt hast, werden betroffen sein.
Kritisches Denken, wie?
Ja, auch da kannst du mit der KI sprechen, ja, und dich austauschen und die gibt dir Sichtweisen und du diskutierst mit ihm und so weiter. Also das hat auch Ausfluss darauf, ja. Also
ich finde manches ja noch ein bisschen bumpy. Ich habe jetzt irgendwann meinem ChatGPT gesagt, weil ich es für einen Chart gebraucht habe, es soll meine eierlegende Wollmilchsau bauen. Mhm. Und die hatte Wolle und die hat auch ein Ei gelegt. Aber das, also echt so, wo ich sage, also wahrscheinlich wäre es mit Midjourney gescheiter gewesen, aber naja, geht so. Also geht so.
Ja. Also das war auch spannend, dort zu hören. Also gerade diese Generative AIs, man muss verstehen, so eine AI zu entwickeln, das ist eigentlich wie ein Kind zu erziehen. Mhm. Ja? Also das ist mehr Social Science wie jetzt Technical Engineering. Ja? Also du musst das wirklich trainieren. Du hast ja Kinder, ja. Du musst Feedback geben, was geht nicht, du musst sie ermutigen und so. Und so ist es, so ist so eine AI auch so eine Gen AI, ja.
Mein Sohn studiert Publizistik und Kommunikationswissenschaften und ich bin mir nicht sicher, ob man das, was man da jetzt so im medienwissenschaftlichen Überblick, ob man das wirklich in 5 Jahren noch braucht.
Ja, gut, also Bildung
braucht
man immer und ist auch ein ganz schwieriges Thema. Also ich glaube, da könnte man eine eigene Folge dazu machen.
Ja? Also muss ich auch sagen, ich fühle mich nicht bedroht von wegen KI, was die Sprecherei angeht, als Schule des Sprechens. Wenn natürlich viele sagen, ja, dann wird es alle ersetzt. Ich glaube, niederschwellig wird so sein, dass es vielleicht irgendwie was von der Stange gibt. Aber
nein, also es wird sich vielleicht, also du, es wird auch in deine Prozesse wird KI eine Rolle spielen, wie jetzt bei mir auch, ja, in meinen Prozessen. Aber was ja ganz klar ist, und da sind wir auch wieder bei diesem Trend-Gegentrend-Prinzip. Also umso mehr wir ja digitalisieren, ja, umso mehr wir vor den Bildschirmen sitzen und die KIs nutzen, desto spannender und wichtiger ist es ja für Menschen, diese Resonanzerlebnisse zu haben, das Taktile. Ja. Ja. Also schau dir mal an,
was Töpferkurse plötzlich
werden. Ja, Töpferkurse und Stricken, klar, weil wir wieder das spüren wollen, wir wollen das fühlen. Ja.
Oder
Schallplatten, schau dir an, wie viele Schallplatten. Und das ist, Schallplatten finde ich ein extrem spannendes Beispiel, weil du musst dir überlegen, wir könnten jetzt unser Handy nehmen, das hier hinlegen, Spotify anschalten und so lange Musik hören, bis wir alle umfallen. Ja. Das hat kein Ende, weißt du? Aber wenn wir eine Schallplatte nehmen, du musst die ja mal auspacken. Da musst du die hinlegen. Da musst du dieses Ding, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, da drauf tun. Und dann spielen die mal los. Dann ist mal Halbzeit. Dann weißt du, ah, es ist Halbzeit. Dann drehst du die um und dann spielt die nochmal. Und weißt du, was das Tolle ist? Irgendwann ist die fertig. Ja. Die ist irgendwann fertig. Und das ist ein ganz anderes Belohnungsprinzip. Auch mit Büchern genauso. Wenn du ein Buch, das Buch lebt ja, das riecht ja, das, weißt du, das entwickelt sich, du arbeitest damit, ja. Das hat ja auch irgendwo eine Identität. Absolut. Und wenn du das Buch zuklappst, dann ist das wahnsinnig erfüllend für uns, ja. Wenn du beim Kindle oder bei irgendeinem anderen E-Reader auf die letzte Seite scrollst, hast du sofort 5 Bücher mit einem Klick, die du unbedingt lesen sollst und mit einem Klick kannst du schon weiterlesen. Ja. Weißt du, wie ich meine? Und das ist eben das Spannende. Also umso mehr wir von dem anderen haben, desto, dann kommt immer dieses Trend-Gegentrend-Prinzip. Ja?
Aber das ist das Spannende, was mich interessiert bei deinen 12 Trends. Denn du hast irgendwo geschrieben, wenn jeder Trend einen Gegentrend erzeugt, gibt es dann von den 12 erwähnten Megatrends des Zukunftsinstituts jeweils auch 12 Gegentrends. Mhm.
Ja, also das Spannende ist eigentlich daraus, jetzt bei diesem Prinzip eben ja in diesen Megatrends und vor allem in den Transformationen zu denken. Ja, also du hast quasi die Konnektivität, da gehört die ganze Digitalisierung dazu, über die haben wir gesprochen. Und was ist eben der Gegentrend, was ich gerade schon erlebt habe? Ja. Die ganze Achtsamkeitsbewegung, also Yoga, Meditation,
Atmen.
Manager zahlen unglaublich viel Geld, dass sie irgendwo Kühe melken dürfen, weißt du?
Waldbaden.
Genau. Und dann die Synthese daraus, das ist ja das Spannende. Und in dem Punkt spricht man da vom Humandigitalität. Ja? Also, dass wir einfach, ich würde es mal simpel sagen, einen erwachsenen Umgang oder einen erwachsenen Umgang mit Digitalisierung haben und mit dieser ganzen Technik. Dass wir wissen, wo ist es gut, wo hilft es uns.
Aber und wann ist genug?
Wann ist genug? Ja, wann brauchen wir das persönliche Gespräch? Wann, weißt du, die Menschen spüren diese Resonanz, Vertrauen, Empathie. Das wird uns ja wird uns die KI nie abnehmen.
Und das, was du sagst, erlebe ich voll. Also ich habe den Eindruck, jetzt haben wir ja doch die KI schon begleitend und jetzt hat irgendwie ChatGPT ist auch schon in die Breite gegangen. Also ich habe trotzdem das Gefühl, also gerade die Schule des Sprechens hat eine Nachfrage heute mehr denn je, denn ich habe den Verdacht, die Digitalisierung, aber auch die KI zwingt uns, analog besser zu werden. Und das spüren die Menschen schon.
Total. Also mein Kollege, der Franz Kühmeier, ich weiß nicht, ob du ihn kennst.
Franz war schon in diesem Podcast
wirklich?
Im Talk mit
ja,
Tatjana,
großartig,
natürlich.
Großartig. Und er hat es aus meiner Sicht wunderbar zusammengefasst. Er hat gesagt, wenn die Maschinen immer bessere Maschinen werden, und jetzt kommt das Entscheidende, müssen wir Menschen bessere Menschen werden. Und das ist genau das, was du sagst. Ja. Dass wir müssen, ich glaube, dass das noch viele nicht so richtig verstanden haben, nicht wir können, weil es ist ja schön eigentlich. Nee, wir müssen. Ja. Wir müssen uns mehr auf diese menschlichen Aspekte fokussieren. Und Sprache und Kommunikation ist ja da ein zentrales Element. Ja? Wir müssen uns darauf fokussieren, weil alles andere, die ganzen Mustererkennung, Algorithmen etc., das sollen doch die machen.
Können
ganz
die auch
ehrlich,
lernen,
das können die doch auch viel besser.
Ja, und da geht es auch genau, wie du sagst, wieder um dieses Mindset, weil irgendwann vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren hat jeder mal einen Rhetorikkurs gemacht, aber das langt heute nicht mehr. Warum? herum, weil die Firmen nicht mehr die Budgets haben, alle Mitarbeiter zu schulen. Also wird jetzt irgendwie klar, Bildung kann von der Wiege bis zur Bahre nicht nur gratis sein. Und jetzt beginnen die Menschen zu spüren, wenn ich einen Jobwechsel will, werden diese Skills plötzlich gefragt. Ja, nämlich total. Moderne Kommunikationsskills muss man dann am Start haben.
Ja. Also nach dieser Silicon Valley-Reise haben wir auch quasi so ein Review gemacht und haben gesagt, hey, was habt ihr dann mitgenommen, was habt ihr dann gelernt und was ich spannend fand. Natürlich haben dann die Leute von dem autonomen Taxis erzählt und von der AI, aber sie haben auch gesagt, sie waren wahnsinnig begeistert von den Präsentationen. Also die Startups auch, weißt du, wie die ihre Narrative aufbauen, die Geschichten erzählen und dann zu ihrem Produkt kommen, das ist wahnsinnig spektakulär und da muss man halt sagen, die lernen das halt dort von Kindesbeinen an. Ja, also von Kindesbeinen an gibt es da Beauty-Wettbewerbe und was weiß ich was alles. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das alles so toll finde, aber sie setzen sich von Anfang an mit anderen auseinander und sind viel besser in der Kommunikation als wir. Viel besser. Und es ist in UK genauso. Ja. Ja. Und genau, und da merkt man halt, dass die Sachen immer wichtiger werden und wir uns ja da mehr drauf fokussieren werden.
Und gleichzeitig immer unseren Kulturkreis im Auge haben, weil ich erlebe das so oft bei Kunden, die sagen, Tatjana, ich habe einen TED-Talk gesehen und ich soll jetzt einen halten und ich bereite viele vor dafür. Also die Amerikaner machen das so, you know what happened to me yesterday. Mhm. So funktioniert es bei uns nicht. Wir blubbern uns nicht so an. Also das ist auch ein wichtiges Ding, dass man sagt, okay, du musst fit sein, du musst cool sein, aber nicht ami-cool, weil das kommt dann in Frankfurt vielleicht gar nicht so super.
Ja, nee, absolut. Man muss das immer in dem jeweiligen Kulturkreis.
Du schreibst auch, wie wichtig diese Business-Storytelling-Elemente sind. Du hältst es auch für ein kraftvolles Werkzeug. Wie ist denn das von wegen Methodenbaukasten? Es gibt ja auch Kritiker, die sagen, wir sind von diesen narrativen Erzählmethoden bereits gesättigt. Stimmt das für dich oder nicht?
Nee, eigentlich nicht. Also, ich bin auch gesättigt von gewissen Storytelling-Sachen, wenn mir die Leute halt irgendeinen Blödsinn erzählen wollen. Ja, also wenn sie halt labern und irgendwas aufplustern, das halt nicht da ist. Ja, also der Mark Matthews, dieser Marketing- und Kommunikationsexperte, der hat ja mal gesagt, Marketing was about telling a myth, you know. Also so nach dem Motto Weihnachtsmann, Coca-Cola tragt, da baut man irgendwelche Mythen auf um irgendwelche Produkte. Ja, und er sagt, but now it's about telling the truth and sharing it. Ja. Und das glaube ich, das ist einfach elementar, wie sich einmal da das Marketing und die Kommunikation verändert hat. Und also du wirst heutzutage, egal ob jetzt Politik oder Produkte, je nachdem, was du verkaufst, ja, du musst ja einfach klar sein, hey, was ist mein Narrativ? Mhm. Ja, was ist die Erzählung? Also wie bringe ich das irgendwie rüber? Und was ist dann letztendlich die Geschichte oder der Slogan dasteht? Also wenn du das nicht masterst, ja, wenn du da kein Know-how hast, dann wirst du nichts verkaufen. Du kannst das coolste Produkt entwickeln, tollsten Backcasting-Sachen machen. Das wird nicht funktionieren, wenn du das Narrativ nicht kontrollierst. Wirst du es nicht schaffen, ja? Also eins meiner Lieblingsbücher, ich weiß nicht, ob du das kennst, ist Erzählende Affen. Mhm. Das ist toll, ja? Also wie sie das herleiten und auch so tolle, viele Beispiele haben. Und für mich.
Und aber immer auch denjenigen, für den es gemacht wird. Denn bei mir an der Uni kriegst du dann Einser, wenn du sagst, Marketing ist die subjektive Wahrnehmung im Kopf des Konsumenten. Mhm. Weil nur darum geht es. Es geht nicht darum, was wir bauen, sondern womit ist gerade Apple tatsächlich für die User, womit ist es aufgeladen? Ja. Das war ja das Problem letztlich von Nokia und anderen, die verschwunden sind, wo man gedacht hätten wir nie gedacht. Die hatten ja Strategien noch über die Lebzeit hinaus, aber nicht mehr beim Kunden.
Und das ist ein gutes Beispiel. Also auch wenn wir wieder vom Backcasting sprechen. Der Steve Jobs hat immer gesagt, User Experience first, Technology second. Mhm. Also erstmal überlege ich mir, wie die User Experience ist. Und dann rede ich mit den Technikern und schaue, wie ich da hinkomme. Also ich war letzt bei einem Kaminabend hier in Wien. Da hat der Entwickler von George, von der Bank-App, von der ersten Bank, im Ende das erzählt, wie er das eigentlich gemacht hat, weil die App ist ja sehr erfolgreich. Ich will jetzt ja keine Schleichwerbung machen, aber die scheint wohl ganz gut zu sein. Und er hat es genauso gemacht. Er hat gesagt, er ist da hinkommen und hat erstmal Monate inkognito gearbeitet. Er ist Designer und hat sich überlegt, wie ist das optimale App-Design? Also wie soll die User Experience sein? Und erst dann ist er, wo das fertig war, ist er zu den Technikern gegangen und hat gesagt, so jetzt bauen wir es. Also du siehst, das immer wieder, ja. Und Nokia war ja zum Beispiel also wahnsinnig stark in diesem Wirklichkeitssinn, ja. Also die haben ja Kundenumfragen gemacht ohne Ende, Design Thinking bis zum Abfallen, ja. Aber sie haben sich eben nie mit dem Möglichkeitssinn beschäftigt und mit den Systemsprüngen.
Aber gibt es da auch einen Generationenwandel drinnen? Weil wenn ich mir die Generation meiner Eltern anschaue, so von Alt-68ern, dann war immer klar, die Masse hat immer Unrecht. Mhm. Heute reden wir von Schwarmintelligenz. Also mhm. das würde niemand von wegen Open Source und Open AI und so weiter so sehen. Mhm. Ist das auch ein Shift, ja. ein Shifting Baseline?
Ich hab das Gefühl, das schwankt immer hin und her, oder? Also es gibt Jahre, da heißt die Schwarmintelligenz, dann nicht die Schwarmintelligenz, das, oder? Dann gibt's Bücher hierfür, dann gibt's Bücher dafür. Ich habe da keine eindeutige Meinung, ja. muss ich ehrlich sagen. Ist schwierig, tue ich mir auch schwer.
Also ja? diese Schwärme, wie Vögelschwärme, ja. die ja. laufen hin und her. Also gut, was will ich noch unbedingt von dir wissen? Ich will wissen, kannst du uns jetzt mal die 5 Megatrends in konkrete Beispiele gießen? Wo werden sie uns alle betreffen? Dein Erlebnis mit den selbstfahrenden Taxis ist ein Punkt. Was noch?
Genau, also ich glaube, was jetzt im Moment super spannend ist, ist eben schon diese Transformation, quasi Megatrend Konnektivität, Gegentrend Achtsamkeit, Transformation human-digital. Das ist mal ein ganz elementares Thema, weil im Moment wir haben keine gute Balance. Ja? Also es gibt gewisse Prozesse, die müssen wir und Branchen, die müssen einfach transformiert werden. Da halten wir uns aber dran fest, weil dann da hängen halt Jobs dran. Deswegen wollen wir sie nicht transformieren, aber wir müssen sie transformieren. Auf der anderen Seite sind wir alle süchtig nach unseren Handys. Voll. Also wir haben keine gute Balance. Ja? Das ist für mich eine ganz spannende Transformation, weil ich komme auch quasi aus der IT-Welt. Ja? Da ist es so, wo ich einen großen Fokus habe. Das nächste Thema ist natürlich, wenn wir über unser Klima sprechen. Mhm. Ja, also wir haben halt auf der einen Seite natürlich die, sag ich mal, die Industrialisierung und dann haben wir quasi das ganze Thema Protection-Thema. Ja. Und daraus entsteht im Endeffekt, The Future Project nennt es Eco-Transition. Mhm. Ja. Also das ist eigentlich aus meiner Sicht die größte Transformation, die wir aktuell zu meistern haben. Ganz plump ausgedrückt, wie können wir wirtschaften, profitabel sein, ohne unseren Planet zu zerstören?
Ja, wie soll denn das alleine mit den Streaming-Dienstanbietern, die immer mehr werden, gehen, wenn wir wissen, es braucht mehr Kühlung als? Also da reicht es jetzt noch gar nicht, die Oma nicht aufs Kreuzfahrtschiff zu schicken.
Das ist die größte und spannendste Transformation, die wir eigentlich vor uns haben. Das muss man wirklich sagen. Und ich glaube auch die aufgezählten, das sind wirklich die spannendsten, die wir aktuell.
Weil KI ist der CO2-Treiber.
Mit den ganzen
Apparaturen mit den Kühlen, und Kühlungen und so weiter im Hintergrund.
Also da ist halt eben das Spannende. Also wenn man auf KI hinschaut. Also man redet ja immer von den Supercycles, also so die Dampfmaschine, so diese große Veränderung. Und bei KI gibt es eine sehr schöne Analyse, die ich auch unterstreichen würde, wo sie sagen, hey, der Supercycle ist eigentlich KI in Kombination mit Bioengineering und den ganzen Internet of Things Themen. Mhm. Ja. Warum? Nämlich genau aus diesem Thema, was du jetzt gesagt hast, also wenn wir immer mehr Chips und immer mehr Rechner brauchen, haben wir ein Problem. Mhm. Aber wenn wir halt Bioengineering nutzen können, also dass das organisch passiert, also dass sich quasi auch so Chips organisch weiterentwickeln können, also dass du gar keine Hardware mehr hast, sondern du ein Organ hast, das quasi selber wächst.
Und oh mein Gott.
Das ist eigentlich so das Interessante und die ganzen Internet of Things Themen ist halt so, haben die ganzen KIs mal so die ganzen Webseiten irgendwie durchforstet, ja, und die braucht ja mehr Stoff. Ja. Ja? Und jetzt kommen natürlich die ganzen Dinger dazu, die ganzen Fitness-Tracker, und sonstige Devices, wo natürlich weitere Daten und Informationen in die KI einfließt und die KI weiter lernt.
Hast du Angst, dass du als Zukunfts- und Trendforscher jemals auch abgewählt wirst? Denn ich habe natürlich heute nach dem Megatrends auch ChatGPT gefragt und bis jetzt seid ihr deckungsgleich. Also das heißt, ist das was, wo man sagt, irgendwann bist du nimmer im Leo?
Ja, im Leo ist schön, ja. Naja, schau, also auch mein Job verändert sich ein Stück weit und auch ich kollaboriere quasi mit der KI. Und für mich ist auch ganz klar, okay, es geht um Resonanz, es geht um Empathie, es geht um Vertrauen in der Zukunft. Mhm. Ja, die ganzen Reports und Analysen, das interessieren immer so viele, weil das ist ein No-Brainer mittlerweile. Ja, also wenn du überlegst, als die Trend- und Zukunftsforschung losging, haben die damals Zeitungen ausgeschnitten. Ja, so ging das ja los. Haben sie Zeitungsschnipsel ausgeschnitten und haben die geclustert.
Das will dein ehemaliger Chef Matthias Hawks gar nicht mehr sich zurückdenken, ja, oder? Der auch schon im Talk mit Tatjana war und seine Frau auch, siehste. Also.
Genau, das, so haben die ja damals angefangen, das muss man sich mal überlegen. Ja,
da
so
ist dann auch der Satz gefallen im Standard, glaube ich, der hat ihn zitiert, also Facebook wird keinen Sommer überleben oder so ähnlich. Ne?
Ja,
also,
ja, genau.
Hat's nicht.
Aber im Endeffekt, was eben das Spannende ist, also oder mal ganz einfach gesprochen, also mit Trend Reports verdienst du kein Geld mehr. Ja. Das Entscheidende ist aber, den Menschen und Unternehmen zu helfen, das zu übersetzen. Und das ist auch das, auf was ich mich fokussiere.
Also was bist du dann, eine Disruption-Hebamme? Meäutig in der Disruption.
Soll ich mir mal überlegen. Ja. Ja, genau. Also ich bin eigentlich so, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen altmodisch, aber wie so Brückenschlager halt, ja, wo ich sage, hey, okay, jetzt haben wir diese ganzen Trends hier, und aber welche sind denn jetzt für euch spannend? Welche passen
welche
zu
Needs,
euch?
Welche Needs, welche Trends?
Genau. Wie passt das zusammen und wie kriegen wir das dann letztendlich auf die Straße? Mhm. Das ist eigentlich das Spannende, dass die Menschen halt nach wie vor brauchen werden, und daher fokussiere ich mich auch viel mehr auf das, ja, weil die klassischen, wie gesagt, also ich bin in mehreren Trend-Researcher-Netzwerken drin und arbeite damit und so, ist alles gut, aber du merkst einfach, das wird mehr und mehr Commodity. Ja,
aber
das
wird
Spannende.
Das nicht auch den Persönlichkeitskult von manchen Vorständen dann ins Kippen bringen? Weil wir haben ja schon, also Steven Jobs hast du damals genannt, aber es gibt ja schon viele, die sagen, erst als der Herr Meier gekommen ist, hat es dann eine, und das kann aber mit der KI, hat das dann vielleicht gar nichts mehr mit Meier zu tun.
Ich würde es jetzt, also du brauchst ja immer Leute, die das emotionalisieren und aufladen. Also da sind wir auch wieder beim Thema Vertrauen, weißt du, wie ich meine?
Mhm. Also Digitalisierung, nämlich das eine, was geht, und das andere, der erklärt, warum
genau.
Man es braucht.
Und auch, sage ich mal, die Leute dafür emotionalisiert und abholt. Ja? Da sind wir wieder beim Thema Empathie. Die ganzen Empathieberufe sind ja die großen Gewinner der KI im Endeffekt. Und das ist eigentlich das...
Was ist ein Empathieberuf?
Ja, das Spannende ist ja, dass ja viele denken...
Pferdeflüsterer.
Pflege. Ja, viele kommen ja sofort Pflege. Aber auch, ich sag mal, wenn du jetzt an ein Hotel gehst, ja, also an die Rezeption, dass da ein Mensch steht, der dich empfängt, der dann vielleicht noch ein, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie auf einem Berghotel bist, ein traditionelles Kleid anhat und so, das ist ja, hat ja auch viel mit Empathie zu tun. Ja, auch im Vertrieb, im Sales ist das ja auch ein wichtiges Thema. Und darauf müssen alle setzen, da müssen sich alle umstellen und ich eben auch. Ja, also
bist du ein positiver oder ein negativer Zukunftszeichner? Weil man hat ja doch manchmal bei Matthias Hawks das Gefühl, es wird alles, die Technik erledigt alles, und es gibt viele, wo man den Eindruck hat, oh mein Gott, ich glaube, ich muss Konserven einkühlen, es wird nichts. Also im Risikomanagement muss man Stresstests machen. Mhm. Was könnte wie passieren, in verschiedene Richtungen denken. Ihr müsst ja Szenarienplanung auch machen.
Ja.
Bist du da so eine Art Meteorologe der Zukunft? Weißt du, morgen kann es regnen, es kann schneien, es kann stürmen, es kann sonnig sein. Also wie ist denn das? Du musst ja dann auch in alle Eventualitäten denken.
Ja. Ja, auch wieder ein schöner Begriff. Vielleicht sollte ich mir den auch einladen. Meteorologe der Zukunft. Ist spannend, ja. Ja, klar, also ein Stück weit wird man so gesehen, ja. Also die Leute kommen und sagen, ja, Herr Abel, jetzt sagen Sie uns mal die 10 spannendsten Trends für uns, und dann suchen wir halt 3 raus, die wir spannend, die wir interessant finden, und die machen wir dann, ja. Und so funktioniert es halt nicht, ja. Also da muss ich das wieder wiederholen, was ich vorher schon gesagt habe. Es geht schon auch darum zu sagen, hey, wer seid denn ihr eigentlich, was passt auch zu euch, ja, und wie matcht das mit dem Außen? Also du musst immer schauen, ist das Innen mit dem Außen, das
aber dennoch kann man Trends machen. Also es hat Taylor Swift lange Zeit auch mit der Kritik leben müssen, eine Industry Plant zu sein, dass eben quasi während jetzt nicht die Stars, andere Auskopplungen in der Branche hier hochgebracht werden, ihr das auch geholfen hat.
Ja, ja, man kann auch Trends machen, klar. Und das ist zum Beispiel eins immer der ersten Schritte, was ich eben mit Kunden und Kundinnen bespreche. Also was ist denn ihr Anspruch? Mhm. Also du kennst ja die klassische Innovationskurve. Ja? Es gibt die Innovator, es gibt die Early Adapter, dann gibt es Late Majority und so weiter. Nach Guards. Und das ist wirklich das allererste, wo ich sage, hey, wenn wir über Zukunft sprechen, wenn wir über Trends und Innovation sprechen, über was sprechen wir denn genau? Mhm. Also wo seht ihr euch? Weil wenn jetzt einer zu mir kommt und sagt, hey, wir wollen die absoluten Innovator sein, dann sage ich, großartig, ja. Dann bauen wir erstmal einen Think Tank auf, arbeiten viel mit Möglichkeitssinn, tun wahnsinnig viel experimentieren, arbeiten mit Universitäten. Also, weißt du, da merkst du schon, da reden wir von ganz anderen Budgetvolumen.
Und das heißt aber, dass die Minimalisten immer unter den Late Movern sein werden, weil die machen es Minimum bis zum Studium, Minimum bis zu irgendwas
also,
und geht dann
Richtig. Das ist das, also
Ressourcensparen.
Also mir sagt ja nicht eigentlich, also systemisch betrachtet, wenn man sich dieses System anschaut, ist das ja eher so Late Majority oder Lagards. Mhm, ja.
Genau.
Man sagt dann aber, also man hat auch das Gefühl, das redet man sich auch ein bisschen ein. Man sagt dann, das ist Fast Follower. Das ist so das tolle Wort dafür. Man ist Fast Follower. Das heißt, die anderen sollen mal vorausrennen. Die können sich auch mal ein bisschen eine blutige Nase holen. Und wir kommen dann, wenn wir sehen, was funktioniert, und dann machen wir eher so ein bisschen Copycat. Mhm. Ganz ehrlich, wenn das von Anfang an geklärt ist, über was wir reden und in welcher Art sie innovieren wollen, ist das für mich auch okay. Aber da muss das halt klar sein. Weil ich gehe dann zum Beispiel auch ganz anders in den Research. Also wenn jemand sagt, hey, wir sind eher der Late Majority oder Lagarde, ja, dann suche ich nach Best Practices. Dann suche ich bisher nach
Best Practices. Aber wenn man es größer anschaut, kann man dann sagen, die Gen X waren irgendwie die, die sich eine blutige Nase geholt haben, die gelaufen sind, die Herzinfarkte, Schlaganfälle und so weiter riskiert haben. Letztlich wir waren die, also wir, wir haben geschaut, dass irgendwie Computer reden lernen. Heute lernen manche Babys in Amerika ihre ersten Worte vom Computer. Also hat sich das, kann man sagen, die Gen Z und Alpha, vielleicht sogar Beta noch, das sind dann die, die die Ernte holen?
Ja, das kann man wahrscheinlich schon ein Stück weit sagen. Also ich meine, wie gesagt, ich komme ja aus dem Schwabenland. Da heißt ja, wir können alles außer Hochdeutsch, wie man wahrscheinlich jetzt auch im Zuge des Podcasts gemerkt hat. Also da sind ja wahnsinnig viele Erfindungen entstanden. Ja, und das war natürlich eine ganz andere Zeit. Da sind die Menschen auch ein Stück weit mit dem Rücken zur Wand gestanden. Ja, da waren die systemischen Korsette in dieser Nachkriegszeit waren ja viel enger gestrickt, auch die gesellschaftlichen Korsette, ja, was macht ein Mann, was macht eine Frau nicht, was macht, weißt du, das war ja alles ganz eng, deshalb war das einfach, das war eine andere Zeit, ja.
Die standen, Pioniere bekommen die Nobelpreise meistens noch nicht.
Ja, und heutzutage ist natürlich, geht es halt viel mehr darauf, ja, das weiterzutreiben und darauf aufzubauen, ja, und man sieht, und irgendwie, und das ist halt schon ein bisschen das Schade. Also jetzt war ich da 10 Tage in dem Silicon Valley und das ist schon ein anderer Spirit.
Also, weil es eine Ecosphere gibt. Es gibt eine Unternehmersphäre, wir in Europa kaum haben.
Ja, weil hier merkst du uns jetzt wurde viel aufgebaut. Ja, man hat ein starkes Sicherheitsnetz. Ja, man redet ja immer so gern von dieser sozialen Hängematte. Und da muss man halt sagen, das gibt's halt da nicht. Ja, also wir haben ja auch da mit vielen Österreichern gesprochen, mit dem österreichischen Prof, der an der Uni arbeitet, oder auch mit Österreichern, die das Startup haben. Und die sagen, ja, das du musst einfach Vollgas geben.
Haben die coole Startups dort? Weil es gibt ja schon auch, das sieht man ja auch bei fernsehtauglichen 2 Minuten, 2 Millionen oder Höhle der Löwen, es gibt ja auch Dinge, die die Welt nicht braucht.
Ja,
also nicht alles davon ist wirklich eine Wow.
Ja, total. Also wir waren in einem super spannenden Solar-Startup zum Beispiel, das eher ein Österreicher mitgegründet hat und die halt eine ganz neue Form von Solarpanels entwickeln, die 10-mal so stark sind. Frag mich jetzt nicht über die Details, aber das waren schon sehr spannende Sachen dabei. Ja. Und diesen Spirit, dem brauchen wir irgendwie ein bisschen mehr wieder. Also dieses Unternehmerische, auch dieses mehr an, dass wir halt auch uns wirklich mehr eben mit Zukunft auseinandersetzen und sagen, hey, wir drehen uns im Moment so ein bisschen um die ganzen Probleme. Mhm. Ja? Also man sagt ja auch Nowism dazu. Ja? Wir haben Probleme und darum drehen wir uns die ganze Zeit. Und irgendwie ist das wie so ein Rad, das sich totläuft und wir werden immer müder, weil wir müssen ja die Quartalszahlen erfüllen, aber die Umstände werden immer schwieriger. Ja? Aber nochmal, wir müssen da uns lösen, ein Stück weit davon sagen, hey, wo wollen wir eigentlich hin? Also keiner will die Probleme ja kleinreden. Darum geht es ja nicht. Also ich bin jetzt auch nicht da, weil du gerade vorher Optimismus oder so gesagt hast, ja, wo ich sage, ja, ich will ja gar nicht kleinreden, die Probleme sind da, aber ich bin schon starker Verfechter des Possibilismus und sage, was ist denn possible, also was ist denn möglich und wo wollt ihr denn hin? Weil wir brauchen wieder ein bisschen was, weißt du, was uns so rauszieht, was uns so Kraft zieht, wo wir sagen, ja, dafür stehe ich jeden Morgen auf, dafür arbeite ich.
Dafür habe ich das Badezimmer verlassen.
Dafür arbeite ich, weil ansonsten Ja, wenn wir uns halt nur sagen, ah, so, und weil dann kommt da immer im Moment so ein bisschen, ja, so schlecht ist es ja doch noch nicht. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Und das bringt uns aber nichts.
Dann bleiben wir kleben.
Dann bleiben wir kleben.
Du, ja. Zukunfts- und Trendforscher, klingt doch auf der einen Seite irgendwie so, ach, so spicy. Mhm. Jetzt sag einmal ganz ehrlich, wie viel deiner Arbeit befasst sich mit langweiligen Daten, Auswertungen, Excel-Charts und wie viel ist wirklich so Science-Fiction-Flow?
Ja. Also bei mir muss ich sagen, ich mache wenig Datenauswertungen. Also da habe ich zum Glück Netzwerke, die das machen, okay, oder Kollegen, die ich mir dann dazu hole, weil es ist wirklich gar nicht meins. Ja. Oder man holt sich eine externe Agentur dazu, die eine MAFO macht und so weiter. Also das tue ich primär ausleihen. Ich bin dann schon eher...
MAFO ist Marktforschung.
Marktforschung, sorry, genau. Also ich bin dann eher wirklich der systemische Analytiker, wo wirklich diese Zusammenhänge erklärt, was wir vorher beschrieben haben. Also was ist der Megatrend, was sind die Bedürfnisse, dass die Leute ein ganzheitliches Verständnis bekommen und natürlich dann auch Szenarien, Visionsentwicklung. Ja.
Aber es gibt diesen Flow schon auch in deiner Arbeit. Das ist nicht nur hingedichtet.
Nee, auf jeden Fall, klar. Ja. Ja.
Du, Nachhaltigkeit als Stichwort. Die meisten Bilder sind Dystopien. Also wenn ich da an den Wälzer vom Harald Welzer denke, oder also die zeichnen ein Bild von Verzicht an die Wand, was ja bei uns Menschen meistens nicht so gut funktioniert, wenn uns was weggenommen wird. Ja. Wie wäre denn das positive Storytelling einer nachhaltigen Zukunft?
Also ich bin generell kein großer Fan von dem Wort Nachhaltigkeit, weil wenn wir genau hinschauen, wenn wir nachhaltig denken oder handeln, machen wir halt oft schlechte Dinge nachhaltiger. Mhm. Ja. Also der Professor Braungart, der Cradle to Cradle quasi entwickelt hat, also dieses Kreislaufprinzip. Der hat mal gesagt, ja, wenn, also den Autoreifen haben wir die letzten 20 Jahre super nachhaltig gemacht, jetzt als Beispiel. Ja, der ist viel nachhaltiger, aber jetzt produziert er so einen Mikrostaub, dass wir den kaum noch aus dem Trinkwasser rausholen können. Super. Also was hat uns das nachhaltig, also was hat uns das gebracht? Und deshalb das Spannende und eben auch ein tolles Zukunftsbild ist eben in Kreisläufen zu denken. Mhm. Ja, also im Endeffekt so wie die Natur funktioniert. Ja, also alles, was ausgestoßen wird. Ja, die Natur ist ja nicht wahnsinnig effektiv, aber sie ist effizient. Ja, so ein Baum, wenn du den anschaust, der haut seine Pollen raus, das ist jetzt nicht effizient, aber es ist wurscht, ja, der kann die raushauen. Ja, und dadurch, das wird aber alles weiter benutzt. Ja, das steht alles in Kreisläufen und das ist eben das Spannende auch, sag ich mal jetzt, unsere Wirtschaft in so Kreisläufen zu denken. Und da muss ich sagen, das finde ich schon sehr toll. Also als ich da noch vor 3-4 Jahren drüber geredet hat, hat jeder gelacht und ach Gott, es ist so schwer. Und mittlerweile siehst du so viele Initiativen in der Richtung. Also ich habe auch hier schon mit Wien Energie, Wiener Linien und Wiener Berger zusammengesessen und gesagt, hey, wenn der eine einen Tunnel ausgräbt, was kann der andere damit machen? Also da passiert schon wahnsinnig viel und da bin ich schon auch froh und stolz.
Und mittlerweile wird ja auch nur noch in Chains gedacht, Supply Chain, bist du fertig, Chain, alle diese Dinge.
Und das ist eigentlich ein tolles Zukunftsbild. Also zum Beispiel Zürich auch. Ja, Zürich hat gesagt, hey, wir haben eine Nachhaltigkeitsstrategie und wir haben gemerkt, naja, die wirkliche Lösung ist es nicht. Ja? Und haben gesagt, dann auch eine Bürgerbefragung gemacht und haben gesagt, hey, wir müssen eigentlich zur Kreislaufstadt werden. Und die Bürger haben gesagt, ja, machen wir, wollen wir, Bürgerumfrage. Und dann haben die das jetzt umgesetzt. Und das finde ich ein tolles Zukunftsbild.
Ja, stimmt. Ja. Du, Zukunft mit ohne Scharf heißt euer Podcast. Warum wurde ausgerechnet dieser Titel gewählt? Was bringt euch der ganze Streaming-Aufwand auch da wieder finanziell?
Ja. Also Zukunft mit ohne, wir haben es mit ohne Schaf genannt.
Klingt ja so ein bisschen politisch inkorrekt.
Genau. Ja, du kennst, also ich weiß nicht, kennt man das in Österreich? Döner mit ohne Schaf?
Mit ohne Schaf, ja,
genau,
sicher.
Mit ohne Schaf, da kommt das ein bisschen her und das bringt mich zu meiner Anfangsstory zurück von diesem Teilnehmer, der gemeint hat, hey, wenn ich morgens die Nachrichten aufschlag, dann brauche ich erstmal einen Wodka. Mhm. Ja? Also das heißt ja, die ganzen dystopischen Zukunftsbilder, die kriegen wir eh jeden Tag. Ja? Mhm. Die erzählen uns irgendwelche Verwirrten auf der Straße, wir lesen sie in den Zeitungen, weißt du, wie ich meine? Ja. Die haben wir eh und deswegen haben wir gesagt, hey, wir wollen mal über über mögliche Zukünfte sprechen, ohne Schaf, also ohne dem Schaf, sondern wirklich positive Zukunftsbilder, mögliche Zukunftsbilder. Das ist eigentlich das, auf was wir uns fokussiert haben. Und so ist im Endeffekt dann auch das Buch entstanden. Also jedes Kapitel in dem Buch gibt es einen Stream dazu. Also,
sehr cool.
Genau, weil wir haben gesagt,
das ist auch was, was ich gemacht habe. Ich habe das schon in der Kommunikationsgesellschaft begonnen, dass ich aus meinen Lesern und Leserinnen Hörer und Hörerinnen machen will. Das heißt, es endet jedes Kapitel mit einem Podcast. Mittlerweile sind es QR-Codes natürlich, wo es direkt dann reingehen kannst und wo man sagt, das interessiert mich, da will ich mehr hören.
Sehr cool. Und wir haben eben gesagt, hey, wir wollen das Buch, wir haben gesagt, wir wollen das Buch schreiben und haben gesagt, ja, lass uns doch das streamen, den Prozess. Und wir haben im Endeffekt den Prozess gestreamt, haben uns gegenseitig unterhalten, haben Experten eingeladen und so ist das Buch entstanden. Und ja, vielleicht auch, wenn wir über Zukunft sprechen, also der Ausblick für uns ist eigentlich, dass wir...
Ein Pinker
und der Ausblick für uns ist, dass wir auch daraus eigentlich ein Kinderbuch gerne machen würden.
Ah, sehr cool.
Weil wir nämlich sagen, weil gerade diese Mindset-Themen, über die wir am Anfang ein bisschen gesprochen haben, die musst du eigentlich schon viel früher lernen. Und deshalb wollen wir, das war von Anfang auch quasi, also wir haben auch backgecastet, wir haben gesagt, hey, wir wollen eigentlich ein Kinderbuch haben, aber wir müssen erstmal ein Fachbuch machen, damit wir wissen, was in das Kinderbuch soll. Mhm. Und dann starten wir mit einem Stream, wo wir uns einfach mal die Themen auseinanderquatschen, was da reinkommt. Mhm. Genau, und dann haben wir den Stream gemacht, so ist das Buch entstanden und jetzt sprechen wir schon mit Kinderbuchautorin.
Heißt aber, Herr Zukunfts- und Herr Trendforscher, bitte, dass das Thema Podcast für dich noch nicht durch ist oder ist der Peak für dich schon erreicht? Wie siehst du das?
Oh, ist ganz spannendes Thema. Also, das hat jetzt auch jemand erzählt auf dieser Reise. Es gab jetzt irgendwo einen Live-Podcast mit 6.000, glaube ich, in Amerika mit 6.000 Zuschauern. Wow. Ja. Also das finde ich spannend, dass immer mehr erfolgreiche Podcasts, also das halt auch live das produziert wird. Aber ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, wenn du jetzt einen Podcast startest, schwierig. Ja. Also ich glaube schon, man hat da schon so ein bisschen ein Plateau erreicht. Du musst dann schon wirklich richtig gut sein, richtig unique sein. Also da merkst du schon, da die Konkurrenz ist in den letzten Jahren schon wahnsinnig gestiegen.
Und wir haben 45.000 Abonnenten im Talk mit Tatjana, bitteschön.
Mega,
also, ja. Also das ist eine Sache, die ich auch merke, im Unterschied zu Amerika zum Beispiel, da brauchst du so eine Street Credibility. Also das heißt, da gibt es Podcaster, die vom Handy ganz rotzig auf der Straße weg podcasten und du hast den Lärm vom Western Boulevard oder vom Hollywood Boulevard drauf. Das würde bei uns in Europa nicht gehen. Wir sind wahnsinnig verwöhnt, was Hören angeht, wo es ja manche Menschen gibt, die zwischen Bose und Bang & Olufsen unterscheiden wollen.
Ja.
Und das eine sind singende Möbel.
Ich höre den Unterschied nicht, aber ja, ich weiß
es. Aber wir haben ganz eine andere Form und Mentalität des Hörens, wo ich mir denke, das wäre so leicht, weißt du? Dann haben wir das alles nicht, sondern wir machen einfach das Handy an. Ja, geht in Amerika, aber so hört man nicht im deutschsprachigen Raum. Jetzt ist Stimme und Sprache sind bei den vielen Vorträgen, die du momentan gibst, durchs Buch, Podcast, Gesprächskilometer, für dich sicher wichtig. Was tust du denn konkret dafür?
Dass ich jetzt endlich mal zu dir komme.
Finally!
Das müssen wir jetzt endlich angehen, ja. Also, schau, mit der Zukunft ist wie mit der Sprache auch, wie mit der Kondition. Man muss einfach dem Thema Wertschätzung geben und man muss sich damit auseinandersetzen. Man muss investieren, Ressourcen und Zeit und dann wird es mit der Sprache besser und mit der Zukunft ist es genauso. Dann wird es auch mit der Zukunft besser.
Es war so schön, dich heute im Podcast gehabt zu haben, Marcel. Vielen, vielen Dank.
Danke. Hat viel Spaß gemacht. Danke, Tatjana.
Das war's wieder mal. Besuche mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf LinkedIn, Instagram, Facebook, Xing, YouTube oder auf meinem Blog. Oder auf sprechen.com.